Moin Moin und herzlich willkommen auf ganz gesund, auch im Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Kollegin Tina Tantschek und meiner Wenigkeit Dominik Barko. Hallo Tina.
Dober Dan, das ist ja mittlerweile mein Claim. Ich grüße dich von der
Unsere
waschechten slowenischen Schwäbin aus Stuttgart.
Catchphrases sind gesetzt hier. Diese Episode wird unterstützt durch Sunday Natural. Sunday Natural ist unser Premium-Partner im Bereich Supplement-Herstellung und ist vor allen Dingen für die hohe Qualität in Verbindung mit Natürlichkeit, aber auch mit ethischen und nachhaltigen Produktionen aus Berlin bekannt. Also tatsächlich dann auch von mir aus betrachtet ein regionales Unternehmen. Schön finde ich bei Sunday Natural, dass die tatsächlich drei verschiedene Kriterien als sehr maßgeblich betrachten. Zum einen das Thema Qualität, zum anderen das Thema Wirkung des Supplements und zum dritten, und das finde ich auch sehr schön, das Thema Bezahlbarkeit. Also ihr habt da tatsächlich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Qualität zu fairen Preisen. Und vor allen Dingen interessiert mich da gerade das Thema Kreatin. Ich selbst nehme 5 bis 8 Gramm Kreatin am Tag. Wir haben darüber mal einen eigenen Podcast gemacht, das Ganze wissenschaftlich auseinandergenommen, Dr. Katharina Kessel und ich. Und ja, haben da auch nochmal festgestellt, dass das Thema Kreatin in der Gesellschaft noch relativ unterrepräsentiert ist, obwohl es eines der bestuntersuchten Supplements aller Zeiten ist. Es gibt sehr, sehr viele gute Studien an Menschen, die zeigen, dass ihr mit 5 Gramm Kreatin nicht nur einen Muskelzuwachs generieren könnt, also dann tatsächlich mehr Muskelmasse bekommt in der Skelettmuskulatur, also natürlich der Muskulatur, die gut aussieht, aber natürlich auch der funktionalen Muskulatur und auch anderen Muskelzellen, weil wir haben ja überall Muskulatur, beispielsweise auch im Herz, in den Augen, ja, tatsächlich der Atemmuskulatur, also überall, wo es auch relevant ist. Und nicht nur, dass das gut aussieht und dass wir mehr Muskulatur haben, sondern dass wir tatsächlich über biochemische Prozesse, über ADP dann auch ATP produzieren können. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Das ist Adenosintriphosphat. ATP ist in den Zellen wichtig für die Energieherstellung. Das heißt, wir können tatsächlich über 5 Gramm Kreatin am Tag sehr sicher das Ganze supplementieren und da tatsächlich dann auch mehr Energie bekommen in unsere Zellen. Und wer möchte das nicht? Mehr Muskulatur und mehr Energie. Und das Ganze können wir tatsächlich dann über die Supplementierung von Kreatin bekommen. Und mit meinem Code, den ich nochmal mit seiner Natural rausgehandelt habe, My Body Mind, alles zusammengeschrieben. Das werde ich euch auch nur unten in den Shownotes verlinken, bekommt ihr 10% auf alle Produkte der Sportsline, unter anderem auch das Thema Kreatin, was ich hier angesprochen habe, aber auch Aminosäuren und Proteine, die auch super wichtige Bestandteile unserer Zellen sind, aber dazu mit Sicherheit später nochmal mehr. Code My Body Mind und darauf bekommt ihr 10% auf die gesamte Sportsline von Sunday Natural. Und jetzt viel Spaß mit meiner heutigen Podcast-Episode. Über was sprechen wir heute?
Ja, wir haben heute wirklich ein Thema aus der My Body Mind Community genommen, denn ich glaube, beide haben wir diesen Eindruck, dass sich jetzt auch immer wieder natürlich Nachrichten häufen oder auch Rückfragen so in Bezug auf, wann mache ich denn guten Fortschritt, wann bin ich wirklich im Heilungsprozess? Also das sind dann so nicht nur Fragen, sondern manchmal sind es natürlich auch, wenn es nicht schnell genug geht, so gefrustete Kommentare wie, warum gelingt mir das nicht und warum passiert mir das? Also so die Schuldfrage auch, beziehungsweise eben die anderen, die machen viel schneller Fortschritte als ich oder die anderen sind viel weiter als ich. Also all solche Fragen, die, glaube ich, durch und durch menschlich sind, die wir sicherlich auch schon mal uns selbst gestellt haben oder die uns vielleicht auch schon mal über die Lippen gekommen sind. Und da habe ich gedacht, wir nehmen das heute einfach mal zum Anlass. Wie sieht denn Heilung jetzt wirklich aus? Und ich habe es so unter das Motto gefasst, Heilung jenseits der Oberfläche, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns ein paar Punkte verdeutlichen, nicht um desillusioniert zu sein, sondern um einen hoffnungsvoll, realistischen, freudvollen Blick auf diesen Prozess zu bekommen. Und damit habe ich eigentlich schon einen ganz zentralen Begriff genannt, der, glaube ich, bei Heilung ganz, ganz wichtig ist. Also bis auf wenige Elemente, ja, Heilung ist immer etwas, was in einem Verlauf passiert. Es ist nichts Punktuelles, es ist nichts, das hört man ja auch gerne so im World Wide Web, komm in diesen einen Workshop und dann kommt die Wunderheilung, gib diese eine Tablette und dann klick, du bist geheilt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man schon oft gehört hat, aber was wirklich in unseren Kopf rein muss, es ist immer ein Prozess. Mhm. Und dieser Prozess ist nicht linear aufsteigend, sondern das geht treppenartig, es geht ein bisschen hoch, dann geht's wieder zurück. Sogar gerade, wenn es mal gerade eine gute Erkenntnis da war, dann geht's wieder ein bisschen zurück und wieder vor und zurück. Aber ganz wichtig, der Trend, der muss nach oben gehen. Und bevor ich jetzt weiter in die Tiefe gehe, ob dieser ganzen Dinge, die ich dir gleich erzähle, ist mir noch eine Sache wichtig. Wir haben auch gerade darüber gesprochen. Dieses Wissen zum Thema Heilung, das habe ich mir jetzt nicht angelesen. Ja, sondern das ist erfahrenes Wissen. Das ist einerseits erfahrenes Wissen, weil ich schon, ich weiß nicht, hunderte von Menschen begleiten durfte in den unterschiedlichsten Lebenssituationen und ich einfach Heilungsverläufe als Psychologin gesehen habe. Aber ich selbst bin natürlich auch ein Mensch und auch ich habe eine Geschichte und auch ich habe Therapieerfahrung. Also ich denke, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und mein Leben hat natürlich auch schon viele Schmerzpunkte gehabt und auch ich hatte Menschen, die mich begleitet und unterstützt haben. Und daraus habe ich natürlich auch ganz, ganz viel gelernt. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, erfahrenes Wissen ist vielleicht sogar wirklich das Wissen, was entscheidend ist. Vielleicht, wenn du wirklich auch mit Menschen arbeiten möchtest, weil du dich dann wirklich in Situationen reinfühlen kannst, in Gefühle, in Niederlagen, in Schmerzpunkte, aber eben auch in Fortschritte. Also das ist vielleicht jetzt ein großes Vorwort, aber das ist mir ganz wichtig. Und ich weiß ja von dir, dass du auch ein ehemaliger Schmerzpatient bist. Also glaube ich auch ganz viel von dem, was wir gleich besprechen oder was ich dir gerade auch gleich vorstellen möchte, auch schon gefühlt und erfahren hast.
Ich glaube, aus den 4 Minuten, wenn man das jetzt hier abcutten würde, dann könnte man schon ganz viel rausziehen, wenn man sich das 3 oder 4 Mal hintereinander anhört. Ja, genau. Sowohl körperliche als auch psychische Heilung. Ja, habe ich da erfahren müssen, dürfen, können, wollen. Wie sage ich das am besten? Ja, es ist tatsächlich so, dass Heilungsprozesse, ich glaube, wenn man das einmal selbst durchgemacht hat, dass es schon immer was komplett anderes ist. Da kann man jetzt keinem Therapeuten oder Therapeutin einen Vorwurf machen, wenn sie es nicht erlebt haben. Ich meine, das ist ja auch schön für denjenigen, wenn er nicht durch so ein Tal der Tränen hat gehen müssen. Aber ich glaube schon, dass man das anders verstehen kann und vielleicht dann auch sich reinversetzen kann, wie es ist, wenn man eine depressive Phase hat, wenn man Schmerzen hat, in egal welchem Bereich, und das dann auch aus der eigenen Perspektive wiedergeben kann, wohl wissend, dass man es halt auch selbst in den Griff bekommen hat und das jetzt nicht nur aus theoretischem Buchwissen sich erlesen hat.
Ja? Absolut. Da muss ich gleich den ersten Seitschlenker machen. Aktuell ist es ja im deutschen Gesundheitswesen so, dass es eben psychologische Psychotherapeuten gibt, sei es in einer Klinik oder eben ambulant in einer Praxis. Und dieser Therapeut, also natürlich über alle Störungsbilder Bescheid wissen muss. Ich meine, ein Arzt sollte auch ungefähr wissen, okay, hier geht's jetzt um den Hals und da geht's jetzt um den Fuß. Aber bei Ärzten ist es ja ganz selbstverständlich, dass wir immer zu einer Fachrichtung gehen. Ne? Wenn ich es mit dem Hals habe, dann gehe ich HNO. Und wenn ich es mit dem Fuß habe, gehe ich eben zu einem entsprechend anderen Facharzt. Tatsächlich habe ich schon sehr oft gedacht, ich sehe die Zukunft zum Beispiel von Psychotherapie auch so. Also unter der Hand weiß man ja, also ich kann, glaube ich, so viel auch sagen, psychologische Psychotherapeuten haben für sich natürlich auch so ein Steckenthema. Ja. Aber sie können natürlich nicht sagen, ich bin Psychotherapeut für Angststörungen, ich bin Psychotherapeut für Zwangsstörungen. Also klar, in den Fachkliniken kann man das schon irgendwo spezialisieren und unter der Hand läuft es schon auch. Aber ich träume mal ein bisschen, ich fände das toll, wenn es zukünftig wirklich auch in der Psychotherapie, also schon am Titel des psychologischen Psychotherapeuten erkennbar wäre, was das Steckenpferd dieses Therapeuten ist. Also, weil ich glaube schon, dass ein Therapeut, der sich nur mit Zwangsstörungen auseinandersetzt, nochmal ganz anders damit arbeiten kann, weil er einfach da die Routine und den Tiefgang hat, als ein anderer Therapeut, der vielleicht nur mit Angststörungen arbeitet. Ich meine, es ist ja im Coaching gang und gäbe. Was machen Coaches? Sie suchen sich einen Claim und arbeiten dann vertieft so in eine Richtung. Also das wäre so ein kleiner Seitschlenker, den ich habe. Ich hoffe, dass psychologische Psychotherapeuten, die mir gerade hier zuhören, da jetzt sich nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Aber ich glaube, das wäre eine tolle Zukunftsperspektive. Jetzt mal ganz kurz, kleiner Exkurs. Zurück zu unserem Hauptthema Heilung. Also das war ja der erste Punkt, den ich gesagt habe. Heilung verläuft niemals punktuell und niemals nur linear nach oben, sondern es geht hoch, runter, hoch, runter. Und das schließt natürlich auch ein, dass so ein Heilungsprozess, also selbst wenn man jetzt zum Beispiel ins My Body Mind Programm kommt und sagt, ich habe den und den Schmerz und den möchte ich jetzt heilen, und dann kommt man da auch wirklich in den 12 Wochen voran, dann ist man ja nach den 12 Wochen nicht am Ende. Nicht, weil wir schlechte Arbeit geleistet hätten, sondern weil es ja fortwährend im Leben Aufgaben gibt, wo man, ich sage jetzt mal, heilen darf. Also ja. Ich glaube, ich habe für mich schon einige Themen gut gelöst und bearbeitet, aber meine Reise ist nicht zu Ende. Also ich habe natürlich noch Themen, die offen sind, und das wird immer weitergehen. Also ich glaube, dass Heilung hat eigentlich auch was mit Wachstum zu tun. Und wenn wir aufhören zu wachsen, also wenn wir aufhören zu heilen, dann wage ich wirklich mal die steile Formulierung, dann hören wir auf zu leben. Also ich wünsche mir, dass ich eigentlich noch bis zu meinem letzten Atemzug noch irgendeinen Anteil in mir heilen kann. Ich habe wirklich die felsenfeste Überzeugung. Also ich glaube, wir dürfen uns auch von dem lösen. Ich mache jetzt das Programm, ich gehe jetzt 6 Monate dahin und danach bin ich geheilt.
Das, ja, da war so viel drin, weil du, glaube ich, ja gerade so eher die Perspektive auch auf dem psychologischen Part hast. Ich gucke jetzt gerade so auf diesen biologischen Part. Mhm. Und da wissen wir ja ganz genau, dass Verletzungen tagtäglich sind. Also jeder, der zuhört, der erlebt gerade Verletzungen, körperliche Verletzungen, Entzündungsprozesse, was ganz natürlich ist, ganz normal, ist jede Sekunde, nur der Körper repariert immer augenblicklich. Ja, und da geht's immer um die Verhältnismäßigkeit. Also wenn ich jetzt nur verletze und nicht heile, dann kommt das Ganze irgendwann in so eine Disbalance und dann kann es tatsächlich dann auch in den Thalamus wieder kommen und dann in Schmerz münden. Das heißt, es passiert eigentlich tagtäglich Heilung. Dann hast du gesagt, das Thema Aufs und Abs, das ist auch normal. Also vielleicht auch hier nochmal auch aus der Schmerztheorie. Wir wissen genau, dass wenn uns ein Schmerz besonders unangenehm war, wenn wir den einmal gespürt haben, dass das auch unser Organismus schon ganz gut abgespeichert hat. Und der kann diesen Schmerz nutzen, um uns auf andere Dinge aufmerksam zu machen. Also vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe Rückenschmerzen. Die Rückenschmerzen sind geheilt, ich habe keine mehr. Nun mache ich ganz dumme Sachen. Ich gehe immer spät ins Bett, vielleicht habe ich auch psychologische Probleme, bin in einer toxischen Beziehung oder dergleichen und auf einmal kriege ich wieder Rückenschmerzen. Seinerzeit hat das vielleicht einen biologischen Sinn gehabt. Ich habe mich verhoben, ich war nicht mobil genug, weiß der Geier. Jetzt sagt der Körper aber, ich kenne dieses Muster, ich weiß, wie ich diesen Schmerz erzeuge und ich weiß, dass mein Host, also mein Körper, das überhaupt gar nicht gern mochte. Das ist doch ein geniales Signal, um ihm zu signalisieren, ändere bitte wieder was. Mhm. Ja, schon allein deswegen ist das einfach etwas Nützliches für den Körper, ja, um da auch reinzugehen. Und auch hier, ich habe neulich mal recherchiert für einen anderen Podcast, der auch zukünftig kommen wird. Wir haben ungefähr 9000 Mal im Jahr Schmerzen, die länger andauern, im Leben Schmerzen, die länger andauern. Ja, das habe ich über eine KI versucht zu ermitteln, weil diese Zahlen da tatsächlich sehr stark auseinandergehen. Das heißt, zu sagen, ich möchte schmerzfrei sein oder ich möchte diesen Heilungsprozess nicht mehr durchlaufen, das ist illusorisch, weil wir in der Zukunft immer auch mit anderen Schmerzen konfrontiert werden. Und da gilt es, glaube ich, auch einfach, sich das erstens, genau wie du sagst, bewusst zu machen und zweitens dann auch lernen, mit so einer Situation umzugehen, weil ansonsten würde man versuchen, sich in so einen Kokon zu begeben, in so eine Schutzhülle. Das wird nicht funktionieren, weil es immer irgendwann da, man wieder an diesem Punkt sein wird und man kann natürlich sich dann immer wünschen und erträumen, dass das nie wiederkommt, aber davon wird dieser Wunsch nicht zur Realität.
Ja. Und das ist eben nicht nur bei körperlichem Schmerz so, sondern eben auch wieder zurück in die Psychologie. Man weiß es bei den unterschiedlichsten Krankheitsbildern, darauf gehe ich gleich auch noch ein, was ist Krankheit, was ist eine Diagnose, also sowohl bei Süchten, bei Ängsten, bei Zwängen. Ich bringe mal ein ganz bekanntes Beispiel. Sophia Thiel, jeder kennt sie. Wirklich eine Person, die ganz öffentlich mit ihrer Essstörung auch umgeht. Und ich habe es verfolgt. Sie war ja bei Let's Dance und hatte dann danach ja auch einen Einbruch, hat sie auch wieder ganz offen erzählt, wie sie dann eben eher wieder in Essanfälle gerutscht ist und so weiter. Und da hat sie ja dann ganz offen und transparent beschrieben, es war einfach nach dieser absoluten Stressphase, die Let's Dance war, also es war wohl auch eine ganz tolle Erfahrung, aber es war natürlich auch eine körperlich und mental und emotional belastende Zeit, also herausfordernde Zeit. Als der dann weg war, der Stress, hat ihr Körper dann das Symptom wieder genutzt, um sie aufmerksam zu machen, hey, du darfst hier wieder in Balance, das war vielleicht zu viel oder du hast da vielleicht auch wieder Tendenzen in dir gezeigt, die dir eigentlich nicht gut tun. Also das Symptom ist, dann auch immer wieder ein Signal für, okay, hier hast du wieder irgendetwas in Dysbalance gemacht und jetzt kommt's. Aber dieses Symptom, wenn das dann früher Monate, Jahre lang da war, dann kriegt man das halt aufgrund der Heilungsgeschichte in der Vergangenheit. Und das hat man, glaube ich, bei Sophia Thiel, zumindest was ich so aus dem sozialen Netzwerk heraus gesehen habe, dann kriegt man das innerhalb von ein paar Wochen wieder hin und geht die richtigen Schritte viel, viel schneller. Und das ist etwas, was ich aus meinem eigenen Leben auch kenne. Dass wenn ich merke, okay, jetzt kommt wieder so ein Symptom von dir in der Vergangenheit, dass ich dann sehr schnell sehe, okay, hier war zu viel Stress, hier warst du zu müde, das war einfach zu viel. Und ich brauche dann aber nicht monatelang, um da rauszukommen. Und ich glaube, da erzähle ich nicht zu viel. Das sind auch Tendenzen, die du kennst. Man kommt dann halt innerhalb von wenigen Tagen wieder in die richtige Spur, weil man zum Beispiel auch weiß, wie eine richtige Art der Selbstfürsorge aussieht.
Toll. Diesen Begriff hätte ich jetzt sofort reingeworfen, also als ob wir da Gedanken lesen könnten. Genau das ist ja das Typische und das da möchte ich jeden zu einladen, dass man Schmerz dann auch nicht als nur unangenehm interpretiert, sondern immer auch als Mittel zum Zweck, also dass der Körper dir jetzt wirklich was sagt und dann da auch immer reagieren. Also da muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil Leute, die dazu neigen, jeden Schmerz überzuinterpretieren und dem dann zu viel Aufmerksamkeit und Raum zu geben, die ziehen dieses Thema natürlich auch sehr in die Länge und ziehen dann auch diese Schmerzepisode in die Länge, weil sie zu viel auf Kleinigkeiten rumkauern, anstatt dass sie in die Akzeptanz gehen. Aber ich beispielsweise weiß genau, wenn ich Nackenschmerzen habe, ja, alles klar. Ja, wenn du den ganzen Tag hier rumgesessen hast und nur noch Podcast aufnimmst, dann kommt das halt irgendwann. Ich weiß auch, wenn ich Bauchschmerzen habe, dann kann ich zum Beispiel ziemlich gut sagen, entweder eher selten, ich habe total schlecht mich ernährt, oder es ist halt ein Angstthema gerade da. Mhm. Und das ist halt total wertvoll, wenn man irgendwann diese Signale des Körpers zumindest einigermaßen interpretieren kann. Ne? Also man muss nicht immer genau sagen, das ist eine 1-zu-1-Kausalität, also Nacken muss genau das sein, aber zumindest einen gewissen Fundus hat und dann sagen kann, hey, früher bin ich da durchgepowert und ich habe es akzeptiert und bin dann zu Ärzten gegangen und heute bin ich dann mein eigener Arzt und sage, ja, Momentchen mal, okay, was war denn los? Aha, okay, viel Termine, viel Zeitdruck, eigentlich wollte ich spazieren gehen, habe dann aber doch was anderes gemacht, dann ist ein Kind krank geworden, weiß der Geier was. Okay, verstehe es, kann locker bleiben, versuche mir die nächsten Tage anzupassen und ehrlich gesagt passt diese Strategie bei mir gerade wunderbar, weil ich natürlich dann auch Episoden habe, wo es mal hier und da zwickt. Und dann aber sofort entgegensteuern kann und sagen kann, okay, was kann ich jetzt in dem Moment tun? Ja, ja. Das ist halt viel wertvoller, anstatt sich diesem Schmerz dann hilflos hinzugeben. Und ich finde es ehrlich gesagt auch viel besser, da aufgeklärt zu sein und dann selber auch das Gefühl zu haben, die Zügel zumindest einigermaßen in der Hand zu haben.
Absolut. Und bevor ich zu meinem nächsten großen Punkt komme, das hat man gerade in deiner Beschreibung ganz klar gesehen, du hast dich immer auf dich selbst bezogen. Und das meine ich jetzt nicht in einer egoistischen Perspektive heraus, also ich, sondern ich glaube, gerade wenn es um Heilung oder um Transformation, das ist ja auch so ein Wort der Zeit oder das ist der Zeitgeist, vergleichen bringt gar nichts. Ich sage das ganz bewusst so langsam, denn jeder Mensch, um es mal so ein bisschen poetisch auszudrücken, ich glaube, jeder Mensch hat seinen eigenen Lebensrhythmus und Heilung verläuft auch ganz individuell. Also es bringt überhaupt gar nichts, sich zu sagen, ja, ich kenne den Herrn so und so und der ist auch Schmerzpatient und der hat das vielleicht in 3 Wochen hinbekommen, scheinbar. Und ich dokter hier schon seit 3 Monaten oder noch länger rum. Was bringt dir das? Also selbst wenn du siehst, diese Person ist schneller, tut dir das jetzt gut, dass du siehst, dass du vielleicht langsamer bist. Es wird dich nicht dazu motivieren. In den meisten Fällen ist der Vergleich nur demotivierend. Er zieht nur runter. Also ich habe noch fast keinen Menschen erlebt, der irgendwie das als Ansporn genommen hat. Das heißt, richte hier den Blick auf dich selbst und vergleich dich. Das vielleicht kleiner Hinweis, ich habe ja so ein tolles Interview mit Jingsi Lichtenberg geführt vor kurzem. Da haben wir genau über diese Vergleichsfalle gesprochen und Jingsi hat das so schön beschrieben, weil ich früher auch gerne gesagt habe, vergleich dich nur mit dir selbst. Aber auch hier, selbst wenn du dann denkst, naja, vor 3 Monaten oder vor 3 Jahren habe ich das irgendwie besser hinbekommen und jetzt macht dir das schlechte Gefühle. Lass es. Such dir immer Tools, die dir jetzt im Moment gut tun. Und der Vergleich ist, ich glaube, das darf man wirklich mal so sagen, weil das gerne auch anders interpretiert wird, aus meiner eigenen Arbeit und aus der Arbeit mit mir selbst, also der Vergleich ist nicht so ein großer Motivator, wie es gerne dargestellt wird. Ich behaupte, er schadet in den meisten Fällen.
Würde ich auch sagen, auch weil in Zeiten von Social Media Vergleiche ja dann auch absolut irrational sind. Ja, also ich glaube, man sieht ja auch nicht, was dahinter steckt. Ich kenne viele Coaches übrigens, die nach außen top aussehen, also gestellte Körper haben, jeden Tag meditieren, alles top ist. Und die kenne ich ja auch privat und die haben auch ihre Problemchen. Hm. Ja. Da wird vielleicht nicht immer drüber geredet, vielleicht käme es auch nicht gut an. Ich glaube eher, es käme eigentlich schon gut an, wenn man sowas offen auch kommunizieren würde. Das ist aber auch normal, ist, dass jeder hier und da mal seine schlechten Tage hat, ob es jetzt mental oder körperlicher Natur ist. Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Und schon dahingehend ist der Vergleich ja nicht rational, weil wir uns ja mit einem Ideal vergleichen, was so in der Realität gar nicht existieren würde. Und du sagst es ja selber schon, Heilung ist einfach unterschiedlich und da sind so viele Prozesse mit beinhaltet, das können wir, glaube ich, gar nicht fassen und greifen. Genauso wie sich auch der Schmerz ja unterschiedliche Punkte aussucht. Also kann sein, dass Tina bei Stress Kopfschmerzen kriegt, Dominik bei Stress Bauchschmerzen und Person XY kriegt Schmerzen, weil die Beine krampfen. Ja. Hm. Auch da kann man jetzt natürlich immer wieder fragen, ich versuche das Ganze bis ins Detail zu ergründen, warum der eine dich so hinbekommt oder der andere so. Das wäre aber für mich verzweifelt Liebesmühe, weil wir versuchen, etwas zu ergründen, was wir wahrscheinlich gar nicht ergründen können. Und wir, glaube ich, aus meiner Sicht eher gucken sollten, ist der Prozess, den ich gerade verfolge, das Richtige. Und das ist ja so ein geflügeltes Wort auch, trust the process. Also vertraue dem Prozess, wenn du glaubst, dass du den richtigen Weg gehst, dann mach das auch. Ja, und dann guck bitte nicht immer auch auf das Ende des Ziels, also immer, mein Ziel ist die absolute Schmerzfreiheit, sondern vielleicht auch mal, was war vor 1, 2, 3 Monaten, da kann man ja auch mal Revue passieren lassen. Geht es mir jetzt 10% besser? Habe ich vielleicht statt 7 Tage die Woche nur noch 6-mal die Tage die Woche Schmerzen? Ja, sind die Schmerzen vielleicht von 80% auf 30% gesunken? Ja, und ich denke mal, sowas, so eine kleine Erfolge, die darf man dann gerne auch in diesem Heilungsprozess mit wertschätzen. Ja. Mhm. Das wäre ja auch so, wir sind gerade in Olympiazeiten, ein Sportler, dem wäre das ja auch vollkommen klar. Ja, also der weiß ja auch bei einem Kreuzbandriss oder so, hey, das ist nicht von heute auf morgen weg, ne, sondern der guckt halt jeden Tag, ist es heute ein bisschen besser als gestern. Ja, und selbst wenn es nicht so der Fall ist, ist es nicht schlimm, weil er in einer Woche auch nochmal revidiert, ist es 7 Tage später besser als vor 7 Tagen, um sich dann so langsam voranzuhangeln. Ich denke mal, das darf man halt auch schon akzeptieren, dass Heilung halt auch immer Zeit benötigt.
Genau. Und ich will heute gerne einfach mal wirklich ganz radikal formulieren. Ich sage auch, dass die Warum-Frage nichts bringt. Es geht nicht darum, dass wir das Leben fragen, warum tust du mir das an? Ich glaube, es kommt immer wieder darauf an, es geht immer andersrum. Das Leben fragt uns, welche Antwort geben wir auf diese Situation? Und damit sind wir bei meinem nächsten großen Punkt. Deine Vergangenheit prägt dich. Damit meine ich, ja, sie hinterlässt Spuren in dir, aber sie definiert dich nicht. Was meine ich damit? Ich weiß also von mir und ich weiß es aus unserer Community, Menschen betreiben gerne Ursachenforschung in der Vergangenheit, gerade wenn es um Problemstellungen im psychologischen Bereich geht oder ja, vielleicht auch tatsächlich bei Schmerzen, bei Ängsten weiß ich so oder so. Also das heißt, Menschen schauen sehr gerne zusammen auch mit einem Coach, Berater, Therapeut, wie war meine Kindheit? Dann leiten sie ab, das und das hat dazu geführt, dass ich heute so und so bin. Und verstehe mich nicht falsch, auch ich habe solche Gedankengänge. Ich weiß zum Beispiel, also ich denke, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ich bin in einer Scheidungsfamilie groß geworden. Ich habe es dir vorher schon erzählt. Mit tiefsten Tiefen über viele, viele Jahre. Und natürlich hat mich das geprägt. Ich weiß das. Ich weiß es sogar sehr genau. Also ich bin dadurch natürlich die Tina geworden, die ich heute bin. Aber das darf mich nicht definieren. Was meine ich damit? Also es darf niemals, ein Heilungsprozess darf niemals dabei stehen bleiben, dass ich eine Erklärung dafür habe, warum ich heute so bin. Also warum ich Ängste habe, warum ich von mir aus perfektionistisch bin, ein Kontrollfreak bin, was auch immer, da darf es nie stehen bleiben. Sondern du musst immer gucken, was mache ich ihm jetzt daraus? Und wenn mir das, was ich bisher getan habe, nicht gut getan hat, dann bin ich herausgefordert, das im Hier und Jetzt zu ändern. Und dann wird's auf einmal unangenehm. Und zwar Also du merkst, ich bin heute ein bisschen auf Revolution, also ich will es wirklich so ein bisschen, bisschen böse formulieren, aber ich glaube, es ist einfach wichtig. Es ist wirklich für dich als Coachee anstrengend, weil du musst jetzt in deine Angst gehen, du musst raus aus deiner Komfortzone gehen, du musst dich genau diesem Unangenehmen stellen, weil du ja ein neues Verhalten zeigen und erlernen musst. Es ist aber auch anstrengend für denjenigen, der dich begleitet. Weil in der Vergangenheit einfach nur zu sagen, ja, des und deshalb bist du heute so und so, da hast du ja keine Verantwortung. Verstehst du? Da kannst du ja fast nichts mehr dran ändern. So. Also du kannst ja, über Imaginationsübungen gucken, wie hätte es in der Vergangenheit anders sein müssen und kannst versuchen, eine Heilung irgendwie zu initiieren. Aber noch einmal, also deine Vergangenheit prägt dich, aber sie darf dich nicht im Hier und Jetzt definieren. Nur dann ist Wachstum möglich. Weil du musst in die Eigenverantwortung und du musst jetzt an deinen Verhaltensweisen arbeiten, sei es in der Kommunikation, sei es in den Beziehungen, sei es in deinem Gesundheitsverhalten, wie auch immer. Ganz wichtig für mich.
Ja, das ist auch immer so das, was wir so an dieser Aufarbeitung oder dieser inneren Kindarbeit da beide etwas kritisch sehen. Ne? Ich denke, man darf ja auch hier eine gewisse Kritik anbringen, dass es halt nichts bringt zu sagen, ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin und nun und keiner sagt mir was. Ja? Also eine gute Therapeutin und Therapeut wird natürlich hoffentlich da auch eine Antwort parat haben. Aber das ist mir tatsächlich ehrlich gesagt auch zu leicht. Und weil ich heute nochmal so ein bisschen auch diesen körperlichen Part mit einnehme, also das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut, dass du ein bisschen gerade auch vom psychischen Part erzählst, das kann ich alles so bestätigen, aber wir haben das auch genauso in 1:1 im körperlichen Part. Also auch hier suchen die Leute teilweise nach irrwitzigen Begründungen, warum, was ist, wie sie heute sind. Also da, wir machen ja Körperanalysen und ich habe hunderte Leute schon durchgecheckt und wir hören uns auch Themen an und da gibt es manchmal dann die Vermutung, wenn wir da 50-Jährige kommen, ja, weil bei der Geburt ich vielleicht ein bisschen schief rausgezogen wurde aus dem Geburtskanal und dann habe ich mit 13 habe ich mir mal das Bein gebrochen und ich hatte 40 Jahre keine Probleme, aber vielleicht kommt das jetzt wieder. Also die Leute suchen dann teilweise nach Begründungen, die überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben und selbst wenn sie Sinn ergäben, total irrelevant wären, weil es ja im Hier und Jetzt zählt, was du tust. Ich kenne das auch von mir und vielleicht kann ich das mal mit einem Beispiel untermauern. Ich habe am Anfang, als ich meinen Heilungsprozess angetreten habe, mich komplett ins Mobility-Training geworfen. Ist auch was ich unglaublich wichtig finde, ein Körperverständnis zu bekommen, auch eine Stabilität. Und ich konnte dann alles im Mobility-Training, aber meine Schmerzen wurden manche wurden besser, manche waren auch weg und manche waren aber genau noch da, wo sie vorher waren. Und ich habe immer gesagt, mehr Mobility-Training. Und dann habe ich die Leute bei Instagram gesehen und die sind ja alle beweglich und das kann man ja nur können, wenn man schmerzfrei ist. Und ich bin auch durch den Schmerz gegangen und trotzdem habe ich ja die Knieschmerzen und die Handgelenke haben auch wehgetan und die Schulter konnte ich nicht richtig heben und schwimmen ging nicht. Weil ich mich also erstmal verglichen habe wieder, ja, das, was du vorhin meintest. Und auch, weil ich den Heilungsprozess nur singulär gesucht habe. Anstatt zu sagen, ich versuche jetzt mal auf allen Ebenen zu heilen und vielleicht hat das auch eine andere Bewandtnis, bin ich halt zu scheuklappenhaftig an dieses Thema rangegangen. Ja. Hat mir dann tatsächlich sogar in Teilen geholfen, auch mal wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, dann muss ich halt kein intensives Mobility-Training 7-mal die Woche 2 Stunden machen, vielleicht reicht es auch mit einem Drittel des Workloads. Ja. Und das hat tatsächlich auch geholfen.
Ja, und ich kann es noch mal mit einem Beispiel, ich darf gerade eine Frau begleiten, die genau zu mir kam mit der Frage, ja, Tina, ich würde gern mit dir hier meine Vergangenheit anschauen, weil ich glaube, ich muss mir meine Vergangenheit anschauen, damit ich dann meinen mangelnden Selbstwert bearbeiten kann. Und dann habe ich sie gefragt, du hast doch auch schon in der Vergangenheit Coaching, Therapie, was auch immer gemacht. Sie so, ja, natürlich. Und dann sie so und ich so weiter. Und da habt ihr euch doch ganz bestimmt angeschaut, warum dein Selbstwert heute vermeintlich so gering ist, also was die Gründe in der Vergangenheit sind. Und dann sagte sie, ja, natürlich, das haben wir. Wir haben uns meine Familie angeschaut und dann fing sie an, weil meine Schwester so ist und weil meine Mutter so ist, deswegen ist mein Selbstwert so und so. Und dann habe ich gesagt, schau mal, du weißt doch dann schon die Erklärungen. Und dann sie so, ja. Und ich so, ja, aber guck mal, hast du jetzt, weil du diese Erklärung weißt, deswegen heute schon geschafft, deinen Selbstwert zu verbessern? Und dann fing sie an zu grinsen. Also die ist sehr offen und kann ganz toll mit dir arbeiten. Ja, nee, Tina, stimmt. Da habe ich gesagt, ja, schau mal. Deswegen schauen wir uns jetzt genau dein Kommunikationsverhalten und dein Beziehungsverhalten im Hier und Jetzt an. Und also wir gucken, wie du dich jetzt verändern kannst. Und dann, ach ja, also da wird es einfach nochmal deutlich. Sie hat dann gemerkt, okay, also sie sieht es gerade am eigenen Leib durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, weil sie auch immer wieder sagt, oh Gott, Tina, jetzt kriege ich echt, also im positiven Sinn, jetzt kriege ich echt Angst. Das soll ich jetzt wirklich machen? Das soll ich jetzt wirklich sagen? Und ich so, ja, das wäre schön, wenn du das jetzt wirklich in der kommenden Woche probierst. Und dann ist sie tatsächlich gerade vorgestern zu mir wieder in die Stunde gekommen und sagte, Tina, ich habe es gemacht. Und das und das hat sich verändert. Und ich so, ja, wie fühlst du dich denn jetzt? Und also man schon nach diesen wenigen Wochen, es tut sich gerade etwas. Also sie macht neue Erfahrungen und damit sind wir auch wieder bei einem Punkt, den ich ja nicht müde werde zu wiederholen. Die Erfahrungen, die du neu machst, das ist das, was dich verändert. Mhm. Nicht die Erklärung, warum. Also das ist sozusagen eine tote Erkenntnis. Es ist nett, ich sage es wirklich mal ganz böse, es ist nice to have, aber es muss immer ein Schritt in die Gegenwart kommen.
Ja, und das ist auch mit etwas verbunden, was wir auch schon mal in einer anderen Episode, ich weiß gar nicht mehr, wie wir sie betitelt hatten, das ist auch immer der Austritt aus der Komfortzone wieder. Ja? Das wird sich komisch anfühlen, weil vermutlich hat man das eine relativ lange Zeit vermieden. Und das ist jetzt auch wieder egal, also ich beziehe es jetzt wieder mal auf beide Richtungen, ob das jetzt ist, ich habe Bewegungen für eine Zeit vermieden, obwohl ich sie eigentlich können müsste, oder ich habe vielleicht Konflikte vermieden, ja, oder ich habe vielleicht ernste Gespräche vermieden oder Konsequenzen in meinem Leben, die ich hätte ziehen sollen, was ich eigentlich schon lange weiß, aber mich auch einfach nicht traue. Ja. Das muss man sich auch nicht vormachen, das ist immer auch ein schwieriger oder kann auch immer ein schwieriger Weg sein. Kann aber auch manchmal ganz einfach sein. Manchmal ist es dann auch einfach nur, ich mache es jetzt einfach mal, hat sich gut angefühlt, cool, Problem gelöst. Also auch das hatte ich schon ganz häufig, ne, dass man manchmal auch wirklich einfach nur gesagt hat, da war ein riesiger Elefant im Raum, den jeder gesehen hat, außer die Person selber. Und wenn man den Elefant mal wegschiebt, merkt man, oh wow, das ging ja wirklich einfach.
Ja, ja. Also, ja. Oder aber teilweise, das habe ich auch vor ein paar Tagen in einem gehört und ich fand den Satz auch sehr gut, heilen bedeutet aber auch tausendmal vermeintlich zu sterben und dabei zu merken, es ist gar nicht so schlimm. Also ne, das ist so diese Richtung, wenn du Angst, du musst genau durch die Angst gehen, um dann zu sehen, man überlebt es, ja. So, also einfach das als richtige Richtung. Noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. In Schattierungen hatten wir ihn schon, aber selbst du hast es auch heute schon ein paar Mal so erwähnt. Also wenn Menschen Ursachenforschung beschreiben, weil das und das passiert ist, bin ich heute so und so, kommen auch viele Menschen, und das habe ich entweder gemerkt, weil Menschen dann schon, jetzt sage ich das Wort, mit einer Diagnose zu mir gekommen sind oder ich auch in den unterschiedlichsten Institutionen gearbeitet habe, wo dann vielleicht auch die Berater, die Therapeuten, die Coaches, wer auch immer, obwohl man es nicht tun soll, aber es ist halt leider menschlich, andere Menschen mit einem Label einer Diagnose gesehen haben. Also der hat eine Depression. Der hat eine Angststörung, diejenige hat eine Angststörung, Essstörung, Zwangsstörung, Sucht, was es auch immer ist, hochsensibel. Mhm. Ja. Ich erlebe es sehr oft, dass Menschen sich von so einer Diagnose definieren lassen. Und definieren im Sinne von limitieren. Also das heißt, auch ein Stück weit sich dahinter verstecken. Was meine ich damit? Naja, ich kann's halt nicht mehr, weil ich bin depressiv. Ich kann's halt nicht mehr, weil ich habe diese Angststörung. Versteh mich nicht falsch. Natürlich werde ich niemanden zwingen, der gerade wirklich mit massiven Ängsten zu kämpfen hat, auf einmal Bungee-Jumping zu machen oder also sich seiner höchsten Angstsituation zu stellen. Immer im Sinne von natürlich ausloten, was sind im Moment gerade meine Grenzen. Aber wenn ich mich immer mehr in meinem Lebensradius zurückziehe, durch eine Diagnose, das kann niemals der richtige Weg sein. Mhm. Also meine Erfahrung, und das ist jetzt etwas, was ich an meinem eigenen Leib erfahren habe, was ich aber auch von der Beratung von anderen Menschen erlebt habe, es geht fast immer viel mehr, als man eigentlich denkt. Ja, also ich hatte... ich habe mal mehrere Jahre im beruflichen Coaching gearbeitet und ich habe da wirklich auch Menschen mit richtigen manifesten Diagnosen bekommen. Und ich habe so oft erlebt, dass Menschen zu mir geschickt wurden mit einer diagnostizierten Depression und eigentlich hieß es, naja, den kriegen wir vielleicht höchstens noch in so eine Beschäftigungstherapie, sage ich jetzt mal. Also ich will es jetzt nur verklausuliert sprechen. Und ich habe wirklich, also nicht nur ich, es war irgendwie der ganze Ansatz des Teams. Ich sage jetzt wirklich mal, wir als ganzes Team, wir haben immer versucht, wirklich das Potenzial in den Menschen zu sehen. Und wir haben wirklich fast, also über 80% der Fälle mehr erreicht, als man im Vorfeld gedacht hat. Mhm. Und das ist mir gerade wichtig. Also versteck dich nicht hinter einer Diagnose. Versteck dich nicht hinter, ich bin krank. Sieh es einfach nur als eine Annäherung. Das deutsche Gesundheitswesen braucht halt irgendwie eine Beschreibung, um gewisse, also wenn ein Therapeut einen Krankenkassenantrag stellen will, der braucht halt irgendwas. Der kann nicht sagen, ja, die hat irgendwie Probleme mit dem Essen oder der hat irgendwie, der muss das halt irgendwie benennen. Und dann gibt es eben das Diagnosen und es gibt Kriterien. Aber man muss es immer als eine Beschreibung sehen. Als ja. Eine Möglichkeit, um Hypothesen zu generieren. Aber es darf niemals limitierend wirken, es darf niemals begrenzend wirken und es darf niemals zu einem Stigma werden. Und zwar sowohl für den Patienten im Sinne von, das kann ich nicht, es geht nicht mehr, aber natürlich auch für denjenigen, der begleitet. Es kann die Gefahr bestehen, dass ich nicht mehr das Potenzial in einer Person sehe. Das ist mir da ganz wichtig.
Ich denke da an den Satz, du bist nicht deine Diagnose. Hm? Weil eine Diagnose tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann. Wir kennen das auch wieder aus einer Schmerztheorie von Form von Nocebos, also angstmachenden Diagnosen. Du hast einen Bandscheibenvorfall, ja, dann sagt der Arzt vielleicht noch, du bist auch nicht mehr der oder die Jüngste oder du sollst dich mal ein bisschen schonen. Und auf einmal passiert genau das, obwohl ich das eigentlich genau gar nicht sollte. Ja. Und da kommen ganz, ganz viele Leute zu uns, die seit Jahrzehnten sich mit einer Diagnose identifizieren. Ob es dann ist, ich habe ein Leaky Gut, ich bin ein Mensch, der Verdauungsprobleme hat, habe irgendeinen vor 20 Jahren Bandscheibenvorfall gehabt und diagnostiziere mich immer noch als Bandscheibenvorfallpatientin. Und das ließe sich bis ins kleinste Detail so fortführen. Und nur weil man das mal hatte, heißt das ja nicht, dass das sein Leben lang der Fall ist. Also das ist ja nur ein Momentausschnitt und du hast es ja gerade selber schon gesagt, was manche Ärzte dann auch tatsächlich unwissentlich benutzen und damit Angst erzeugen, obwohl sie es eigentlich nur auf dem Krankenkassenzettel in irgendeine Nummer überführen müssen, damit das über die Kasse abgerechnet werden kann. Und vor allen Dingen ist es so sinnfrei, das so zu diagnostizieren, weil es am Ende nur eine Benennung des Symptoms ist. Ja, das ist eine Benennung des Symptoms und du musst ja am Ende nicht überlegen, was habe ich für ein Symptom, sondern du musst ja immer gucken, was hat dieses Symptom hervorgerufen, also was waren die Ursachen selbiges. Ja? Wir machen das beispielsweise gerade so und ich reite da auch gerade so rum, weil ich hatte genau heute diesen Fall, dass jemand mich gefragt hat im Coaching, ich habe ganz, ganz viele Befunde, kann ich dir die alle schicken? Und ich habe gesagt, kannst du mir gerne schicken, kann ich mir gerne angucken. Vielleicht macht es aber auch mehr Sinn, wenn du mir die nicht schickst und ich dich einfach als Mensch angucke, so wie du jetzt bist und mal ganz neutral an die Sache rangehe und dir mal sage, was an dir jetzt nicht stimmt oder wo man sagen kann, hey, da kann ich ansetzen. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, damit man sich erstens nicht selbst stigmatisiert und damit auch derjenige, der auf einen zugeht, dann ein wertfreies Urteil fällen kann und dann immer noch entscheiden kann, naja, das ist ein Plattfuß oder das ist kein Plattfuß. Ne? Also selbst das, was hatte ich hier schon allein, selbst wenn ich jetzt nur bei so einem kleinen Thema wie Füße rangehe, wie viele Füße habe ich hier schon gesehen, wo Leute gesagt haben, meine Füße sind ja voll kaputt, das weiß ich. Ich gucke mir die an und denke, nee, top Füße. Ach ja, wirklich? Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, die haben ihr Leben lang einfach, ja, die haben ihr Leben lang damit verbracht. Ne? Das haben die schon von klein auf beigebracht bekommen. Und auf einmal merkt man so, wow, okay, habe ich vielleicht auch 20, 30 Jahre nur, weil mir einer mal diese Diagnose gegeben hat, immer komplett in die falsche Richtung geguckt. Ich meine, mit Füßen ziehe ich das natürlich ein bisschen ins Lächerliche hier, aber das sind ja so Kleinigkeiten, wo sich vielleicht Therapeutinnen, Ärzte und Co. da keine Gedanken machen, was halt auch so eine Diagnose ausüben kann. Wohingegen, wenn wir alle so kommunizieren würden und sagen würden, eine Diagnose ist mir gar nicht so wichtig, wir gucken einfach mal, was wir jetzt im besten Fall aus dir rausholen können und dann schauen wir mal. Ich denke mal, das wäre ein vielleicht etwas unkonventioneller Ansatz. Wir fahren den ja gerne so, aber es wäre halt viel schöner.
Ja. bevor ich auf den Punkt komme, was mir jetzt zum Beispiel auch geholfen hat, also wenn wir schon über Heilung sprechen und was Heilung nicht ist, wollte ich am Ende noch eine kleine Klammer bringen. Was hilft denn jetzt eigentlich auch auf dem Heilungsprozess? Sind mir noch zwei Dinge wichtig, weil wir uns ja auch im Coaching-Segment bewegen. Und es gibt ja einen, ich nenne es mal, ich hoffe, dass da, also es gibt ja einen, mir liegt gerade auf der Zunge heiliger Krieg, aber das Wort, das ist vielleicht ein bisschen, das darf man vielleicht so nicht sagen. Aber es gibt ja diese zwei Lager, Coaching versus Therapie. Ne? Was ist jetzt fundiert und was ist nicht fundiert? Und das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich bin Psychologin, ich arbeite im Coaching-Bereich. Ich sehe es ehrlich gesagt so, dass beides total wertvolle Ansätze sind, dass sie sich oft gar nicht so unterscheiden, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Mhm. Ich setze mich hier richtig tief in die Nesseln. Ich sage es nämlich so weit. Ich glaube, dass die innere Arbeit, also die Arbeit an diesem eigenen Gedanken, an den eigenen Emotionen, an dem Bewusstsein, dass das niemals etwas Vergebliches ist. Es wird dich immer weiterbringen. Aber was ich im Coaching-Bereich beobachte, ist, dass es gerne so verkauft wird, mach diese innere Arbeit, um hundertprozentig ganz bestimmte Ergebnisse im Außen zu erzielen. Mhm. Also, mach die innere Arbeit, um Millionär zu werden. Mach die innere Arbeit, damit du Weltstar wirst. Also, ich überspitze es jetzt ins Extreme. Ich glaube, der Ansatz ist falsch. Ich glaube, wir sind alle herausgefordert, diese innere Arbeit zu machen, also zu lernen, wie wir das Leben meistern können. Mit allen Herausforderungen sozusagen immer wieder zu lernen, wie ich eine gute Antwort finden kann. Aber was dann im Außen passiert, ich glaube, darauf haben wir keinen Anspruch. Hm.
Das ist aber so schön, ne? Also dass man immer bei sich selbst sein kann und sagen kann, ich versuche das Beste draus zu machen. Und je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, kann ich sie annehmen und dann zumindest aber auch drauf schauen und sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben und das war auch okay. Und so wie es jetzt ist, ist wie es ist. Ja.
Ja.
Und Ich glaube auch vielleicht da einen kleinen Disclaimer, wenn euch jemand verspricht, ihr macht dies in körperlicher oder mentaler Ebene und dann passiert genau das, da würde ich entweder sehr, sehr genau nachfragen, warum der oder diejenige sich so sicher ist, dass genau das passiert. Wahrscheinlich würde ich auf der Stelle umdrehen und sagen, das ist vielleicht etwas unfundiert, weil kein Mensch tatsächlich das so genau sagen kann.
Ja. Genau, und das war der Satz, den ich da auch bringen wollte, das habe ich mir notiert unter I am not your guru. Das heißt, wenn es solche Tendenzen gibt, dann gibt es nur eins, renn weg. Renn weg, so schnell du kannst. Vor allem, wenn du auch merkst, dass es irgendwie in so ein Abhängigkeitsverhältnis mündet. Also fortwährend bei etwas bleiben müssen, weil nur dann bleibt der Status quo gut. Oder einfach auch in sich zu merken, ich brauche diesen Menschen kontinuierlich, um irgendwie meinen positiven State zu halten. Das kann niemals der richtige Weg sein. Also es muss immer irgendwie in eine Hilfe zur Selbsthilfe führen. Es muss immer zu einer Selbstermächtigung führen. Und das sage ich wiederum, das kannst du sowohl im Coaching-Bereich finden, das kannst du auch im Therapiebereich finden, das kannst du aber auch genauso gut im Coaching-Bereich nicht finden. Und jetzt kommt's, das kannst du aber auch im Therapiebereich nicht finden. Also man kann einfach nicht in diese Lager trennen, die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Ich glaube, es kommt immer auf den Menschen an, wie du arbeitest, mit welcher Haltung, mit welchen Werten, mit welchen Zielen. Und das kann dann ein Coach oder ein Therapeut sein. Und da ist einfach derjenige, der die Hilfe in Anspruch nimmt, herausgefordert, ganz mündig und erwachsen mit eigenen Augen zu entscheiden, tut mir das hier gut oder tut mir das hier nicht gut. Und ich wiederhole es noch einmal, wenn diese Tendenzen da sind von I am your guru, you depend on me, noch einmal, dann weißt du, zur Tür gehen, Tür aufmachen, davonrennen und bitte nie wiederkommen. Ganz klar.
Das ist ja auch so wichtig bei uns, bei My Body Mind, das sagen wir auch immer wieder. Wir können dir nicht genau sagen, was nach 3, 6, 9 Monaten mit dir passiert. Wir können sagen, dass wir versuchen, in die richtige Richtung zu gehen und dass halt ganz viele tolle Sachen passieren. Also ich glaube, da kann jeder gerne mal bei uns auf die Homepage gucken, sich mal die Erfolgsgeschichten durchlesen oder auch mal gucken, was wir da tagtäglich geschrieben bekommen. Also das kann dann ja echt rühren. Und ich glaube, wir verstehen uns auch bei My Body Mind als Wegbegleiter. Als Leute, die einfach sagen, du bist irgendwo in eine falsche Richtung abgebogen. Ob es jetzt der Schlaf ist oder deine Bewegung, ob es die Psyche ist, ob es Bereiche der Ernährung sind, ne, ob es Perfektionismus ist, weiß der Geier was, wo du falsch abgebogen bist. Meistens ist man nicht nur ein Weg falsch abgebogen, sondern meistens sind es mehrere kleine Wege, wo man sich mal versehentlich auf einen Trampelpfad begeben hat und wir führen dich wieder in den richtigen Weg.
Ja.
Und dann gehen bitte gerne alleine wieder weiter, weil ja, also ich persönlich will gar nicht mein Leben lang mit den Leuten arbeiten. Ich freue mich immer, wenn ich die wiedersehe und die sagen, ja, es hat alles geklappt und es ist super und danke. Finde ich viel erfüllender, als zu sagen, wir müssen euch an uns ketten. Auch wenn das natürlich für uns monetär total toll wäre, ne? Wenn wir sagen, wir sind supi, ne? Wenn Leute uns immer bezahlen müssen. Aber ich glaube, das kann nicht der richtige Weg sein, dass Leute immer auf Hilfe angewiesen sind. Irgendwann ist das wie so eine Vogelmama, die ihre Kinder fliegen lassen muss. Die kann die gut füttern. Aber irgendwann müssen die allein den Weg angehen. Ja.
Genau. Vielleicht da der kleine Einblick, jetzt nicht im Sinne von Werbung machen, aber ich habe mich heute gerade noch mit Lisa aus unserem Team unterhalten und ich habe es ja auch, wir haben jetzt den Nico neu in unserem Team, kleiner Insider, und da wiederholen wir ja auch wirklich, und das ist auch wirklich unsere Arbeit, das heißt, die Teilnehmer sind bei uns in der Hohlschuld, das heißt, wir sind wirklich, also die Nachrichten, also man kann uns, wir haben die Coaching-Calls, wir haben den Content, wir haben die Mindset-Calls, wie auch immer Calls, wo wir dann auch in persönlichen Nachrichten für die Teilnehmer da sind. Aber wir rennen im Coaching niemandem hinterher. Das heißt, du als Teilnehmer musst uns anschreiben. Und ich finde das wichtig, weil das genau in diese Richtung erzieht. Also ich habe ein Problem, ich hole es mir. Es wird mir nicht, ne? Stichwort Eigenverantwortung. Das haben wir heute ja in tausend Facetten habe ich das heute angesprochen. Du bist verantwortlich für dich. Ich meine, nach My Body Mind wirst du dir auch im Zweifel immer wieder Hilfe holen müssen. Was wäre das für eine Erziehung, wenn ich immer salut neben dir stehe und ja, wie du es gerade auch gesagt hast, wie so eine Mama dir schon dein Feschbar-Box und so gibt. Also irgendwann musst du dir die Feschbar-Box selber packen und auch selber dran denken, ich muss das jetzt wieder mir holen. Also ich finde das nicht verkehrt, ich finde das genau richtig. Aber wenn du dann dich meldest, dann sollst du auch wirklich sofort die Hilfe bekommen. Dann sollst du nicht warten müssen. Dann sollst du nicht im Trockenen gelassen werden, sondern dann, finde ich, ist ganz wichtig, und das ist ja auch unsere Haltung, dann bekommst du auch sofort Input, Begleitung, Content. Aber du musst dich rühren. Das ist ganz wichtig.
Genau. Ich betone es nochmal gerne, weil auch nach einer Coaching-Begleitung wird ja auch nicht jemand neben dir stehen und sagen, das machst du richtig und das machst du falsch. Sondern da muss man ja auch sagen, jetzt muss ich mal jemanden zur Rate ziehen oder jetzt brauche ich Unterstützung nochmal, jetzt brauche ich nochmal irgendwie einen Input. Da kommt keiner auf dich zu. Also das Leben ist nicht so, wie man sich das vielleicht skizziert. Also außer ihr seid Millionäre, Milliardäre und habt für euer Leben lang Lust, Personal Trainer neben euch zu haben. Aber das halte ich nicht für richtig. Ne? Von daher, ja, das Leben ist auch immer eine Art Hohlschuld.
Genau. Noch zwei Punkte, wie gesagt. Der vorletzte, das hast du schon eigentlich angesprochen, als du gesagt hast, dass so ein Schmerzpunkt dann ja auch immer wieder kommt, wenn du vielleicht auch wieder in einer Stresssituation bist oder wenn du sozusagen wieder etwas in Dysbalance ist. Ich habe das unter den Punkt gepackt, das erlebe ich bei den Teilnehmern, erlebe ich bei mir selbst und ich glaube, ich spreche da auch für dich. Ich bin dankbar für alle meine Wunden und Narben, also letztlich jedes Problem, das ich irgendwo mal hatte. Jetzt, ja, das ist ja dann irgendwann mal, das war eine Wunde und es bleibt eine Narbe an dir. Also du bist, hast ja dann nicht mehr ganz glatte Haut zum Beispiel, ja, sondern da ist halt eben, du siehst, dass du da mal geschnitten worden bist. Aber jede dieser Narben birgt eine Erkenntnis in sich. Also du hast etwas über dich oder über das Leben gelernt. Natürlich siehst du das nicht immer sofort. Und ich meine, ich bin Psychologin. Ich bin natürlich Psychologin geworden, weil ich eine eigene Geschichte habe, weil ich für mich viel erkennen wollte. Und das hat natürlich vielleicht auch mein Interesse an diesem Fach geweckt. Das hat mich zum Beispiel zu meinem Beruf geführt. Es hat mich eine gewisse Achtsamkeit im Leben geführt. Ich habe so viele Menschen kennenlernen dürfen. Also ich kann wirklich sagen, ich bin wirklich dankbar. Also in dem Moment selbst, wo es dann wehgetan hat, da bin ich ganz ehrlich, da verfluche ich es dann immer wieder. Warum habe ich das jetzt? Ja, oder vielleicht auch als jüngere Tina. Warum habe ich? Ich habe mir auch diese Warum-Frage gestellt. Ja, ich habe sie erst später losgelassen. Aber ich bin heute wirklich dankbar. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein Stück Transformation gegangen ist, ein Stück Lebensweg, wo sich Themen geklärt haben, der kann das nur unterstreichen. Also jede Narbe, die wir heute haben, dürfen wir dankbar dafür sein.
Ich verlinke auch hier unten nochmal eine Podcast-Folge, die heißt Gut, ob schlecht, wer weiß das schon? Oder eine kleine Geschichte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, du skizzierst ja gerade, dass aus so einer schweren Phase ein Learning entstanden ist und auch was ganz Tolles, ne? Also ich hätte wahrscheinlich keinen einzigen Social-Media-Klick, wenn ich kein Schmerzpatient gewesen wäre.
Ja.
Ja, diesen Podcast nicht, ich werde dich nicht kennen und ich hätte jetzt auch kein Team oder kein MyBodyMindTeam, 15-köpfig, werden es wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen. Also man sieht immer aus sowas vermeintlich ganz Furchtbarem, kann da auch immer was ganz Schönes kreiert werden.
Ja, absolut. So, und jetzt kommt der letzte Punkt. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich immer ganz schön. Also wiederholen nochmal. Was ist wichtig bei Heilung? Ganz kurz. Heilung verläuft niemals punktuell und es ist auch nie eine steile Kurve nach oben, sondern es ist ein Prozess mit Zickzackbahnen. Dann haben wir als zweiten Punkt gehabt, oder ich bin jetzt ein bisschen durcheinander ge gewürfelt. Diagnosen sind nur ein Versuch der Beschreibung, ja, also versteck dich nicht dahinter. Dann war der zweite Punkt, deine Vergangenheit prägt dich, aber sie definiert dich nicht. Also letztlich führt es immer wieder auf den Punkt der Eigenverantwortung. Wenn du merkst, dass dich jemand als dein Guru aufspielt, dann renn davon. Und jetzt eben der letzte Punkt, was hilft denn jetzt? Also was hat jetzt, also ich habe mal wirklich mir die Frage gestellt, was hat mir in der Vergangenheit immer und immer wieder geholfen? Und wenn du einverstanden bist, lese ich es dir einfach mal vor und du
Sehr
schaust,
gern.
was mit dir resoniert. Also mir hat immer geholfen, wenn ich auf Menschen gestoßen bin, die in mir immer mein Potenzial gesehen haben. Also egal wie tief unten ich war, ja, und ich war schon sehr tief unten, die immer mir das Gefühl gegeben haben, hier, du schaffst es. Und das war so ermächtigend, das hat mir immer geholfen. Es war immer hilfreich, wenn ich auf Menschen gestoßen bin, die mir geholfen haben, Entscheidungen zu treffen. Natürlich habe ich die Verantwortung der Entscheidung, aber hier kann ich eine kurze Anekdote erzählen, wenn du mir die 2 Minuten gibst.
Klar.
Okay. Also die Community weiß es ja, mein erstes Studium war BWL. Und
Auch.
das war natürlich, du kennst mich, eine Quasselstrippe vor dem Herrn. Das war natürlich ein Griff ins Klo ohne Ende. Das Schlimme war, ich habe das nach einer Woche Studium gemerkt, also nach einer Woche BWL-Studium habe ich gewusst, es ist komplett falsch. Ich habe mich nicht getraut, als 19-Jährige, ja, so war ich eben als 19-jähriges Mädchen, das einfach loszulassen, weil ich sehr stark so mit den Meinungen meiner Eltern verbunden war, weil die wollten, dass ich das weitermache, weil so vernünftig und so weiter. Ich fasse es zusammen. Ich habe dann über 1,5 Jahre darum gemacht und wie du dir denken kannst, ging es mir von Monat zu Monat immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und ich habe trotzdem nicht den Mut aufgebracht, das zu beenden, wo ich jetzt denke, einfach so eine einfache Entscheidung. Und ich bin dann auf einen Arzt gestoßen. Ich muss es unbedingt erzählen, weil ich ihm oft ewig dankbar bin. Und er hat dann in einem Gespräch mich gefragt, Frau Tantsche, glauben Sie an die Wiedergeburt? Damals habe ich gesagt, nein. Und dann hat er mir gesagt, ja, Frau Tantschik, schauen Sie, was Sie gerade machen. Sie tun so, als ob Sie erst sterben müssen und dann dürfen Sie eine neue Entscheidung treffen. Und das war so ein ermächtigendes Gespräch damals, dass ich wirklich in diesem Gespräch etwas, was eigentlich schon wahrscheinlich längst in mir entschieden war, aber er hat mir dieses Gefühl gegeben, eben wieder dieses, Frau Tantschik, Sie schaffen das. Und es ist die Wahrheit. Ich habe da in diesem Moment entschieden, ich studiere jetzt Psychologie. Also es ist wirklich eine Farce, aber so war es. Ja, und das war im November und im April habe ich dann angefangen mit meinem Psychologiestudium. Und du merkst es, ich werde das nie vergessen und ich werde diesem Arzt auf ewig dankbar sein. Also das hat mir immer geholfen. Was hat mir noch geholfen? Es waren immer Menschen, die mir ganz konkret geholfen haben, eben genau an diesen Verhaltens- und Denkweisen zu arbeiten. Also die genau diesen mühsamen Weg mit mir gegangen sind, die mich in Prozessen begleitet haben. Also die eben nicht nur 2 Stunden da waren, sondern monatelang. Ja, immer wieder und immer wieder. Also nicht im Sinne von, die halten mir das Händchen und machen die Arbeit für mich, aber die gehen mit mir einen Weg. Ja. Ich schaue gerade. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und es ist nur eine andere Spielart. Menschen, die mich angenommen haben mit allen meinen Makeln und Fehlern und die nicht irgendwie mir das Gefühl gegeben haben, ich muss perfekt sein, um angenommen zu werden, sondern gerade so in meinem tiefsten Tief nehmen die mich auch. So, das sind die Dinge, die mir geholfen haben.
Viel Externes, ne? Da hat gar nicht so super viel mit mir resoniert, ehrlich gesagt,
Okay.
weil bei mir viel intern ausgemacht wurde mit mir selbst. Tatsächlich. Also natürlich, ich bin mal dankbar für die Unterstützung der Familie und der Freunde. Das in jedem Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dass das meiste so von mir intrinsisch rauskam. Dass ich auch ganz, ganz viel in falsche Richtung gelaufen bin, auch ganz lange, ganz, ganz falsche Richtung verfolgt habe, in falsche Schubladen geguckt habe und dann aber irgendwann gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Und dann ganz ehrlich, wenn ich zu mir selbst war, war es dann immer ich derjenige, der gesagt hat, nee, das ist irgendwie, das fühlt sich noch nicht hundertprozentig richtig an. Ich muss mal was anderes probieren. Und dann auch immer sehr entscheidungsfreudig war, also dann auch gesagt hat, scheiß drauf, ich mache es jetzt von heute auf morgen anders. So, ich mache das jetzt mal, ich schreibe mir das auf und dann mache ich es auch. Das hat mir häufig was geholfen, also auch dieses ehrliche Hinschauen, so dieses, hey, du gibst auch so ein Stück deiner Identität mal wieder auf dann, ne, zu sagen, hey, hast du jetzt ein Jahr dann damit identifiziert, aber ja, passt irgendwie nicht. Also dieser Wechselwille, dann glaube ich auch eine Motivation zu sagen, ich will den richtigen Weg finden. Und in den letzten Jahren viel Akzeptanz, hat mir in den letzten Jahren mit Abstand am meisten geholfen. Also
Ja.
das war für mich nochmal so der Kicker ganz am Ende. Also einfach zu sagen, ja, wenn es dann halt scheiße ist, dann tut es halt mal einen Tag weh. Und ganz ehrlich, ich hab seit 10 Jahren nicht einen Tag länger als, oder nicht länger als 1 oder 2 Tage Nackenschmerzen. Ich hatte 10 Jahre am Stück welche, ne? Einfach nur, weil ich dann sage, ja, dann ist jetzt Kacke, dann kann mir jetzt voll die Gedanken machen, aber oh, ich lasse es einfach und dann ist es morgen weg. Und das klappt gerade hervorragend. Das ist auch was, was man kultivieren muss. Aber das ist so was, was mir super geholfen hat.
Ja.
Also ich denke, du wirst auch super viele Sachen kennen. Nur ich glaube, du hast es gerade eher so aus externer Brille und ich ja so ein bisschen aus interner Brille beschrieben.
Ganz genau, wie immer, du hast mir schon die Worte aus, also genau das war mein Gedanke. Ich habe, bei was hat mir geholfen, hatte ich, das hätte ich vielleicht erklären müssen, ich habe wirklich tatsächlich eher die Brille von außen gehabt. Also was
Ja.
habe ich im Außen bekommen müssen, damit ich unterstützt wurde? Und du
Ja.
hast es, und das passt ja eigentlich ganz wunderbar, diese inneren Faktoren beschrieben, die wir ja zum Beispiel in unserer Resilienzfolge ganz wunderbar erarbeitet haben. Also das muss natürlich immer stoßen auf ich. Gehe in die Eigenverantwortung. Gehe in die Verbindung. Ich gehe in die Akzeptanz. Also selbst wenn diese Menschen dir das geben, da muss natürlich in dir auch wieder etwas passieren. Also sehr schön, dass wir es jetzt hier so besprochen haben. Ich habe die Perspektive von außen gehabt und du hast sehr schön dann das innere Feld beschrieben und nur dann kann es eben vorangehen. Also ich hätte das Psychologiestudium nicht geschafft, wenn jetzt nur der Arzt gesagt hätte, sie schaffen das. Natürlich musste ich dann die Verantwortung für den Weg übernehmen, ne, und mich auf den Hosenboden setzen und was weiß ich, mir überhaupt erstmal den Studienplatz suchen und es dann wagen, in eine andere Stadt zu gehen und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich, es ist diese beide Seiten der Medaille müssen da sein. Aber umso schöner, siehst du, wie gut, dass wir ein Gespräch führen und nicht einen Monolog. Um damit einfach auch das Bild zu vervollständigen.
Dafür ergänzen wir uns hier,
Genau. Ja, das war meine Gedanken zum Thema Heilung. Also ich hoffe, dass ich jetzt jeder, der das oder jede, die das gehört hat und sich davor gefragt hat, wie sieht denn jetzt der Heilungsweg aus? Ich würde mir wünschen, dass jetzt vielleicht ein bisschen mehr Klarheit da ist. Wir haben das Wort heute schon genannt. Ein bisschen mehr Akzeptanz für den eigenen Weg, ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Vertrauen.
In Summe Realismus, ja, weil Realismus drin kann.
Ja.
Vielen Dank, Tina. Hat total Spaß gemacht. Ich glaube, jeder konnte sich da so ein bisschen was rausziehen. Und wenn ihr euch nicht allein auf den Weg der Heilung begeben wollt, dann packen wir euch unten nochmal in die Beschreibung, je nachdem, ob ihr das bei YouTube oder in den Shownotes beim Podcast seht, auch nochmal die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Wir sind immer offen, dann auch bei uns für ein kostenfreies Beratungsgespräch, wo man sich auch mal 15 Minuten eure Situation anhört. Und wir einfach mal ganz offen und neutral, unser Team, Tina hat das vorhin schon gesagt, die Lisa, der Nico, Alex, Linda oder Niklas, sich dann bei euch melden und dann einfach euch sagen, ja, ich glaube, da können wir euch helfen oder ja, ich glaube, das ist einfach nicht das Richtige. Ich glaube, da sind wir auch ganz offen und ehrlich als ganzes Team. Vielleicht war das ja heute der Impuls, den wir manchmal von extern brauchen, um zu sagen, hey, ich brauche nochmal Unterstützung. Vielen Dank.
Vielleicht noch eins, und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast. Das hilft uns
Ja.
natürlich. Und ja, schreibt gerne eine E-Mail an. Entweder Dominik, magst du deine E-Mail-Adresse nennen, soll ich meine nennen? Also ich wäre furchtbar neugierig, auch wirklich zu erfahren, welcher Aspekt hat jetzt besonders geholfen, was hat besonders zum Nachdenken angeregt. Vielleicht auch, welche Themen sollen wir in Zukunft besprechen? Soll ja einen Mehrwert für den Zuhörer geben.
Wir packen uns die E-Mail-Adresse unten auch nochmal in die Beschreibung und dann könnt ihr euch aussuchen, wo ihr nochmal was hinschickt. Ich denke mal, wir teilen das ohnehin.
Absolut.
Aber vielen lieben Dank, Tina.
Ich danke dir. Bis ganz bald.
Ciao.
Adieu.